Das ist heute ein Tag großer Freude. So sehr hat Gott diese Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn dahingab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Wir wollen miteinander singen, O Haupt voll Blut und Wunden, 63. Wir singen von diesem Lied den ersten Vers und dann die Verse 3 und 4 und den sechsten. 63, 1, 3 und 4 und 6. Beten. Christi, du Lamm Gottes, du unser Heiland, Jesus Christus, wir wollen dir ganz herzlich danken, dass wir uns heute versammeln unter deinem Kreuz. Und du mit jedem von uns reden willst, deine Liebe gilt uns. Und du suchst uns alle. Du möchtest deine versöhnende, vergebende Kraft in unserem Leben wirken lassen. Und da ist so viel, was uns auch heute belastet und bedrückt. Wir können jetzt nur bei dir unter deinem Kreuz abladen und dich um deine große Vergebung bitten, dass du uns reinigst und heiligst und dass du uns mit dem ewigen Gott, dem himmlischen Vater, versöhnst, dass wir das Paradies offen haben, heimkehren dürfen in die ewige Herrlichkeit. So gib doch uns heute, auch jetzt hier in diesem Gottesdienst, dass wir hören können auf dein großes, frohmachendes Evangelium und dass es uns verändert und erneuert und dass wir erfahren, welche Kraft in deinem Sterben liegt, wie das für unser Leben alles neu macht. Und wir wollen dir jetzt in der Stille all das bringen, was uns ganz persönlich bekümmert. Wir beten in der Stille. Danken dir, dass dein Blut uns rein macht von aller Sünde. Amen. Lesen aus Jesaja 53 die Weissagung vom leidenden Gottesknecht. Aber wer glaubt dem, was uns verkündigt wurde, und wem ist der Arm des Herrn offenbart? Er schoss auf vor ihm wie ein Reis und wie eine Wurzel aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt und Hoheit. Wir sahen ihn, aber da war keine Gestalt, die uns gefallen hätte. Er war der Allerverachtetste und Unwerteste, voller Schmerzen und Krankheit. Er war so verachtet, dass man das Angesicht vor ihm verbarg. Darum haben wir ihn für nichts geachtet. Für wahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir gingen alle in die Irre wie Schafe. Ein jeder sah auf seinen Weg, aber der Herr warf unser aller Sünde auf ihn. Als er gemartert ward, litt er doch willig und tat seinen Mund nicht auf wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird, und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer, tat er seinen Mund nicht auf. Er ist aus Angst und Gericht hinweggenommen. Wer aber kann sein Geschick ermessen? Denn er ist aus dem Lande der Lebendigen weggerissen, da er für die Missetat meines Volks geplagt war. Und man gab ihm sein Grab bei Gottlosen und bei Übeltätern, als er gestorben war, wiewohl er niemand Unrecht getan hat und kein Betrug in seinem Munde gewesen ist. So wollte ihn der Herr zerschlagen mit Krankheit. Wenn er sein Leben zum Schuldopfer gegeben hat, wird er Nachkommen haben und in die Länge leben, und des Herrn Plan wird durch seine Hand gelingen, weil seine Seele sich abgemüht hat, wird er das Licht schauen und die Fülle haben. Und durch seine Erkenntnis wird er, mein Knecht der Gerechte, den vielen Gerechtigkeit schaffen, denn er trägt ihre Sünden. Darum will ich ihm die vielen zur Beute geben, und er soll die Starken zum Raube haben. Dafür, dass er sein Leben in den Tod gegeben hat und den Übeltätern gleichgerechnet ist und er die Sünde der vielen getragen hat und für die Übeltäter gebeten.
So er fordert mein
Das ist der Schmerzensmann, den wir nicht lassen. Wir wollen dieses Lied singen, du großer Schmerzensmann. 66, die Verse 1 bis 3. Als Predigtext heute Lukas 23 von Vers 39 bis 43. Lukas 23. Wir hatten ja vom Palmsonntag an die Worte Jesu am Kreuz und heute eine kleine Randnotiz, die doch für uns ganz wichtig wird. Aber einer der Übeltäter, die am Kreuz hingen, lästerte Jesus und sprach: Bist du nicht der Christus? Hilf dir selbst und uns. Da wies ihn der andere zurecht und sprach: Und du fürchtest dich auch nicht vor Gott, der du doch in gleicher Verdammnis bist? Wir sind es zwar mit Recht, denn wir empfangen, was unsere Taten verdienen. Dieser aber hat nichts Unrechtes getan. Und er sprach: Jesus, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und Jesus sprach zu ihm: Wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Herr, hilf uns, dass wir auch so durchblicken wie dieser Mann. Amen. Unzählige Menschen haben im Lauf der Weltgeschichte schon unschuldig gelitten. Das kann man gar nicht aufzählen. Wie viele haben allein die Römer unschuldig ans Kreuz genagelt? Wie viele sind im Lauf doch Kriege irgendwo verscharrt worden und umgekommen? Lauter unschuldige Opfer. Sind Unschuldige, die heute irgendwo bei einem Verkehrsunfall umkommen. So wie die Menschen, die neulich auf dem Fährschiff verbrannt sind. Oder die in Medellin umkommen, weil irgendein Terrorist eine Bombe losgehen lässt. Unschuldige. Es ist völlig außergewöhnlich, dass wir heute einen Feiertag einlegen und sagen, wegen dem Tod Jesu wollen wir innehalten und darüber nachdenken, uns besinnen. Völlig ungewöhnlich, wo wir so viel von Jesus wissen, von seinen Taten und Wundern, dass wir sagen, am größten, am herrlichsten, am schönsten ist er uns, wenn er am Kreuz stirbt. Ist doch nicht schön. Aber daran können Sie prüfen, ob Sie im Glauben Durchblick haben. Doch, das sagt die Gemeinde Jesu. Nirgendwo ist uns Jesus schöner als am Kreuz. Und sein Tod ist anders als der Tod all der anderen Leute. Und noch einmal, wie am letzten Sonntag, möchte ich es wiederholen. Da geht Kraft aus von diesem Sterben. Das ist uns mutmachend, tröstend, erquickend. Auch für Sie. Hand aufs Herz. Auch für Sie. Bedeutet Ihnen der Anblick des gekreuzigten Jesus mit seinen Schmerzen und mit der Dornenkrone solch eine Erquickung? Wir kennen alle den Liedvers, den wir am Ende unseres Gottesdienstes auch noch singen. Erscheine mir zum Schilde, zum Trost in meinem Tod. Paul Gerhard hat ja so uns ins Herz hinein dichten können und er spricht von unserer Todesstunde. Und er meint, dass in unserer Todesstunde das erquickendste und schönste, was wir sehen können, der Gekreuzigte ist. Und lass mich sehen dein Bilde in deiner Kreuzesnot. Da will ich nach dir blicken, da will ich glaubensvoll dich fest an mein Herz drücken. Wer so stirbt, der stirbt wohl. Wenn wir auf den Gekreuzigten blicken, dann wissen wir, dass unser Glaube gewiss sein kann und den Sieg hat. Und wir nicht im Tode bleiben, sondern wir fröhlich unseren Weg gehen können. Das macht mich im Sterben fröhlich. Und darum betet die Gemeinde Jesus an als den Gekreuzigten. Es ist der schönste und tröstlichste und herrlichste Anblick, der uns geschenkt wird. Ich möchte jetzt darüber reden, darüber predigen. Mein erster Punkt. Man kann sich über den gekreuzigten Jesus aber auch unheimlich ärgern. Das muss ich vorwegnehmen. Man kann sich unheimlich ärgern. Nun, die Christen sind geschickte Leute, weil sich so viele über den Gekreuzigten ärgern, machen wir das ja oft ganz geschickt. Wir reden nicht über den Gekreuzigten, besonders unter den Ungläubigen. Da reden wir, wenn wir ganz mutig sind, vielleicht noch über Gott oder über die Kirche. Wenn Sie mit den Ungläubigen in dieser Welt über den gekreuzigten Jesus sprechen, über das, was wir heute feiern, Jesus starb für unsere Sünden. Können Sie erleben, wie spottlos geht und Verachtung. Ja, wie Sie plötzlich einen Widerstand erleben, ungeahnt. Schade, dass die Christen oft dem so ausweichen. Wir Verkündiger, wir sind sicher mit daran schuldig, weil wir in vielen Verkündigungen, Predigten, nicht mehr vom Gekreuzigten reden. Das ist nicht eine Frage, ob das heute vielleicht ein wenig schlecht ankommt. Das kam damals schon am Tode Jesu nicht gut an. Zu allen Zeiten unbequem und unbeliebt gewesen. Ist jetzt eine Frage, ob das noch in der Mitte bei uns steht, ob das auch in der Mitte unseres Glaubens steht, ob wir das wirklich noch ganz in der Mitte haben, was da uns heute am Karfreitag verkündigt wird. Sehr interessant, dass man sonst von der christlichen Botschaft auch bei den Nichtchristen gerne viel übernimmt. Da wird viel aus dem Neuen Testament als gut und wichtig angenommen, etwa die Nächstenliebe und die Friedensbotschaft, von der Jesus sprach. Vielleicht sogar einiges von den Geboten und sagt, das ist ganz gut, wenn die Menschen so eine Leitlinie haben. Am Christentum haben viele Menschen so weit eigentlich nichts auszusetzen. Aber wenn es um den Gekreuzigten geht, dann geht Widerstand los. Und das ist gut, dass auch das hier heute noch einmal laut wird. Wie einer, der neben Jesus am Kreuz hängt, laut anfängt, Jesus zu lästern. Was hat er denn zu schimpfen? Was hat er denn zu brutteln? Was er sagt, ist uns allen eigentlich aus der Seele gesprochen. Ich denke, wir haben alle auch schon so empfinden können wie dieser Mann. Wenn du Gottes Sohn bist, wenn du der Messias bist, dann musst du doch jetzt einmal das Übel in der Welt abstellen. Wenn du der Messias bist, musst du in meinem Leben mächtig eingreifen und mich jetzt aus dem Schlamassel rausholen. Wenn du der Christus bist, haben sie so noch nie gebetet. Wenn du der Christus bist, musst du mich jetzt gesund machen. Es waren aber Lästerworte. Es waren nicht Glaubensbitten. Es ist die geballte Faust, wo bist du denn, Christus? Wo bist du denn heute in der Welt? Wo es drunter und drüber geht, wenn du der Christus bist, dann müsstest du doch das Übel abschaffen und das Leiden. Der Mann hat Grund dazu, das war schlimm in der Sterbensnot, hat er nicht recht. Ich finde das ganz sympathisch, wie der redet, der Lästerer. Man kann sich über den gekreuzigten Jesus ärgern. Tatsächlich, der Gekreuzigte ist ja ohnmächtig, schwach, er kann ja gar nicht helfen. Er lässt ja alles an sich geschehen. Da kann man sich wirklich drüber aufregen. Aber der da so lästert, das war ja so ein Tatmensch. Wir können uns sicher ein wenig vorstellen, um was es sich hier für einen Mann gehandelt hat. Diese Leute gibt's ja bis in unsere Tage, solche Praktiker. Ich vermute, dass es einer war aus der Guerilla-Bewegung, der gegen die Römer kämpft. Das war ein patriotischer Mann, denn die Römer hatten das Land ausgesaugt und hatten es ruiniert. Schlimmer als Ceausescu sein Land ruinierte. Und jetzt hat er gesagt, das geht nicht mit Sonntagsreden, sondern da muss man ab und zu auch eine Bombe legen und da muss man auch mal mit der Kalaschnikow losgehen. Und die hatten damals andere Waffen. Aber Sie verstehen das, dass das ein Mann ist aus unserer Zeit, der sagt, man muss die Welt verändern, man muss eine neue Welt machen, eine gerechte Welt, eine Welt des Friedens. Die sind doch die, die die Welt verändern, auch wenn manche den Märtyrertod dabei sterben. Jesus, was hast denn du verändert? Du hast gar nichts hinterlassen als Sprüche und Worte. Deine Worte helfen doch gar nichts. Was helfen uns die Worte denn wirklich? Wenn wir sterben, wenn wir im Elend sind, wenn wir krank sind, was helfen uns denn die Worte? Was kannst du denn? Und ich höre den Schrei der Lästerer und der Spötter nicht nur aus dem Mund dieses Mörders am Kreuz. Die Bibel sagt das klipp und klar, er ist ein Mörder, weil er über Leichen geht mit seinen Friedensplänen für die neue Welt. Man hört ja diesen Schrei, Jesus, wo bist denn du mit deinem Können? Aus den armen Vierteln, aus den schicken Vorstädten, aus den Büros und Fabriken, aus den Schulen und Universitäten. Jesus, wo bist du denn? Man kann sich über den gekreuzigten Jesus ärgern, weil er so ohnmächtig ist. Und das ist das Kennzeichen der Christen, das stellt ihr in die Mitte. Ja, ich möchte Ihnen Mut machen, dass Sie das wieder mit ungläubigen Menschen Ihrer Umgebung einmal durchdiskutieren, mit ihnen sprechen.
Kommt ja noch ein zweiter Punkt. Man kann über dem gekreuzigten Jesus eine neue Schau vom Leben kriegen. Da war noch ein anderer neben Jesus gekreuzigt. Und er fängt plötzlich an, seinen Komplizen anzugreifen. Ich weiß nicht, ob Sie so die Szene bei den Terroristen kennen, wie das so zugeht, aber das ist das oberste Grundsatz, der oberste Grundsatz, dass die nie einander verpfeifen, dass die nie uneins sind, sondern dass die sagen, bis zum Letzten halten wir durch dick und dünn zusammen. Was da passiert, ist außergewöhnlich. In diesem Augenblick über dem Kreuz kommen sie miteinander übers Kreuz. Verstehen Sie? Jetzt kommen sie auf einmal gegeneinander, die, die nie auseinander wachen. Die hielten durch dick und dünn zusammen und sagen, wir kämpfen bis zum Letzten. Und da plötzlich fällt der eine um und sagt, du, halt deinen Mund. Was lästerst du? Schweige! Fürchtest du nicht Gott? Es ist tatsächlich so, dass über dem Gekreuzigten die dicksten Freundschaften auf einmal auseinandergehen und dass das eine Spannung hineinbringen kann bis in eine Ehe, wenn einer plötzlich versteht, wer der Gekreuzigte ist, was das mit Jesus auf sich hat und andere nicht. Da gibt's eine große Scheidung und dieser eine Mann, der ruft plötzlich zu seinem Kollegen, zu seinem Kumpel, zu seinem Kompagnon da hinüber, du, was redest du denn so, so darfst doch du nicht reden. Wenn wir die Geschichte nacherzählen, dann kommt immer der Wunsch bei uns, noch ein wenig genauer die Sache zu wissen. Im einen Evangelium steht ja, dass beide, die mit Jesus gekreuzigt waren, Jesus gelästert haben. Jetzt wäre sogar theoretisch möglich, wenn wir ganz genau nach dem Bibelwortlaut gehen, dass sogar dieser andere auch Jesus gelästert hat. Vielleicht hat er eine Zeit lang auch mitgeschrien und plötzlich sagt er, stopp, hör auf! Wir dürfen so nicht reden. Sehr merkwürdig, dass das in einem Augenblick geschieht, dass ein Mensch zum Glauben kommt und versteht, wer Jesus ist. Und ich darf Ihnen heute das verkünden und Ihnen zusprechen, dass das auch heute in diesem Gottesdienst geschieht. Dass Menschen nach Jahren des Zweifelns und des Fragens plötzlich verstehen, ich weiß, Jesus ist der Heiland der Welt, der für meine Sünde starb. Der hat eine Erkenntnis, eine Glaubenserkenntnis, eine rettende Erkenntnis, die ganz plötzlich kommt. Nun, ich will mich daran nicht versteifen. Auf jeden Fall, es kommt in einem kurzen Augenblick. Er hatte gar nicht so viel Zeit, wie wir oft haben, über die Fragen des Glaubens nachzudenken. In seiner Todesstunde war das, dass er plötzlich erkennt, da der neben uns, der ist ein ganz großer. Was er theologisch begriffen hat, weiß ich nicht. Es ist vielleicht gar nicht so wichtig, als dass er zu Jesus ein ganz gewaltiges Vertrauen hat. Er weiß etwas, dass dieser, der mit ihnen gekreuzigt ist, dieser Jesus, ein Reich hat. Ein Reich nicht von dieser Welt. Und da will er dazugehören. Und darum weist er seinen Kollegen zurecht und sagt, du darfst nicht so reden. Du darfst nicht so reden, du darfst nicht Gott lästern. Ich möchte Ihnen heute das an diesem Karfreitag sagen, dass das in der Mitte steht, dass Menschen erkennen, der da gekreuzigt wird, starb, weil er Menschen retten kann. Jetzt möchten Sie doch noch mal wissen, warum dieser eine Übeltäter, dieser eine Guerilla, Kämpfer, dieser Terrorist, der mit Jesus dahingerichtet wurde, das war ja der Grund, warum Römer Leute gekreuzigt haben. Und da hatten sie viel zu tun damals in Palästina. Warum er plötzlich diese Glaubenserkenntnis hat, die geht ja immer einher, dass man sein Leben in einem neuen Blickwinkel sieht. Der andere Terrorist, der war kühn. In seinem Lästern sagt er, ich habe mir nichts vorzuwerfen, ich bin recht. Die Welt ist verkehrt, die Welt muss verändert werden. Und was ich tue, das ist schon richtig, die Leute werden es merken. Interessant, wie wenig es Selbsterkenntnis in dieser Welt gibt. Und auch in unseren Tagen ist das noch viel, viel komprimierter, Über Schuld redet man nicht. Schuld ist verdrängt. Schuld ist kein Thema unserer Tage. Meine Eltern sind schuld. Mein Lebensverhältnis, meine Umgebung hat mich falsch geprägt. Die Verhältnisse, in denen ich bin. Jesus hat ja für den einen Terroristen kein Wort mehr übrig. Er schweigt. Aber dem anderen war etwas anders. Er sagt, wir empfangen, was unsere Taten wert sind. Haben Sie schon einmal so gesprochen? Wir empfangen, was unsere Taten wert sind. Wenn ich durch die Krankenhäuser gehe und Besuche mache, ist das ja das vielleicht am meisten gehörte Wort, das man von Kranken hören kann. Womit habe ich das verdient? Nun ist es ja nicht so, dass man im Leben das verrechnen kann und sagen, wer krank ist, der hat mehr Schuld als der, der gesund ist. Ja, oft genau umgekehrt, dass die Spitzbuben oben droben leben und denen geht's immer gut. Und die Treuen und Lieben, die müssen oft besonders viel durchmachen. Nein, so kann man das nicht verrechnen, aber wir müssen ja immer in unserem Lauf unseres Lebens bis hin zu unserer Todesstunde irgendwo ja spüren, wir sind Todeskandidaten, weil wir vor Gott schuldige Leute sind. Gerade Sterben erinnert uns ja an unser versäumtes Leben, an Schuld und Dinge, die wir falsch gemacht haben. Und ganz ungewöhnlich ist, dass einer dieser politischen Terroristen gar sagt, mein Leben war verkehrt. Ich bin viel in meinem Leben auch an Sterbebetten gestanden. Aber ich habe es nur zweimal in fast 30 Jahren meines Dienstes erlebt, dass sich Menschen auf dem Sterbebett bekehrt haben und zum ersten Mal Schuld bekannt haben. Das ist ein ganz seltener Moment, den Jesus schenken kann in seiner Güte. Dass Menschen sagen, ich bin falsch gewesen, warten Sie doch bitte nicht bis zu Ihrer Todesstunde, sondern heute an diesem Tag geht's um dieses Erkennen, ich bin falsch. Ich bin täglich vielfach verkehrt gewesen. Ich empfange, was meine Taten wert sind, wenn in meinem Leben auch Lasten zu tragen sind. Ich habe doch vor Gott überhaupt nichts verdient. Ich habe nicht mal das Leben verdient. Ich habe nicht mal die ganzen Güter verdient, die Gott mir in Fülle schenkt. Dass ich lebe, ist doch sein Wunder. Sehen Sie Ihre Schuld vor Gott, dass das Ungewöhnliche, dass einer plötzlich über dem gekreuzigten Jesus sein Leben neu sieht. Ja, ich habe Schuld, anders wird man kein Christ. Auch wenn uns das heute viele einreden wollen, dass man Christ wird über Eintrag irgendwo in ein Taufregister oder über irgendwo Mitgliedschaft oder sonst was. Nein, nein. Ich erkenne den Gekreuzigten erst über der Schuld meines Lebens, wenn ich ihn anschaue mit der Dornenkrone, mit seinen Todesschmerzen. Für die Schuld der Welt ist er gestorben. Dann verstehen Sie, was da geschieht. Einer sieht sein Leben neu. Ich kann mich nicht selber retten. Ich kann mich selber nicht aus diesem fluchbeladenen Leben lösen. Jesus, denk an mich. Er wendet sich an Jesus. Ich habe vorhin gesagt, theologisch versteht er nicht viel. Das Entscheidende hat er verstanden, was vielleicht manche Theologen nicht verstehen. Nur Vertrauen zu Jesus ist nötig, das Glauben. Vertrauen zu Jesus. Der redet doch nicht um den heißen Brei herum. Vertrauen zu Jesus. Darum mein letzter Punkt. Man kann vom Gekreuzigten unglaublich beschenkt werden. Man kann sich über den Gekreuzigten ärgern. Man kann eine neue Schau des Lebens kriegen, das war das Zweite, und man kann beschenkt werden. Ungeheuer beschenkt werden. Ich weiß nicht, ob Sie schon einmal mit solchen Menschen zu tun hatten, die andere umgebracht haben. Wenn Sie denen gegenüber sitzen, würden Sie wahrscheinlich als guter Christ sagen, aber ist das wirklich möglich, dass die Vergebung auch solch eine Schuld auslöscht? Wenn unschuldige Menschen irgendwo verscharrt wurden. Und kann man das überhaupt, Vergebung einem Menschen zusprechen, muss er das nicht erst beweisen, dass er wirklich anders geworden ist durch Taten? Der müsste doch zuerst einmal sich bewähren, bevor man sagen kann, jetzt ist vergeben. Aber das ist hier im Evangelium klargestellt. Nichts ist nötig, dazu noch zu beweisen oder zu bewähren oder mit der Tat zu ergänzen. Jesus spricht einem Halunken, einem ganz schlimmen Menschen, volle Vergebung zu. Und noch viel mehr, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Ich bin so froh, dann bin ich gewiss, dass ich auch dabei sein darf. Gerade weil mich oft das in meinem Gewissen anficht. Und ich denke, das ist größer, als dass es mir vergeben werden kann. Wenn das Jesus diesem Mann zugesprochen hat, da will ich mich daneben stellen. Für solche ist Jesus gestorben. Heute, jetzt, in einem Nu. Ja, Jesus kann das allein zusprechen, weil er die Sünde der Welt trägt. Sonst könnte es gar niemand sich erlauben. Und es ist Unfug, wenn wir meinen, wir könnten sonst irgendwo Vergangenheit bewältigen. Wir können das nicht. Die alten Dinge brechen immer wieder auf und sie verfolgen uns. Und Jesus sagt jetzt, heute, wo du deine Schuld unter dem Kreuz bekennst, wird sie ausgelöscht vollständig und sie kommt nie mehr vor. Sie wird auch im jüngsten Tag nicht mehr vorgeholt, nicht mehr im ewigen Gericht. Es steht auch kein Wörtchen dran, dass der noch ins Fegefeuer muss. Wir freuen uns immer, dass so viele Katholiken unter uns sind. Wir wollen hier gar keine konfessionellen Schranken aufbauen. Aber wir wollen in der Bibel einfach studieren, wie das Jesus sagt. Kein Wörtchen. Heute öffnet sich für dich das Paradies. Du darfst heute eintreten. Die Todesstunde ist nicht mehr für die, die Jesus vertrauen, eine unheimliche Schranke, sondern der Heimgang, die Herrlichkeit, der Triumph. Ich darf am Ostertag Ihnen das noch weiter erklären, wie das ist. Ich will gerade eine Fortsetzung machen. Der Tod hat seine Schrecken verloren und die, die mit Jesus sind, die kommen nicht einmal mehr ins Gericht. Die sind schon hindurch. Das ist ja schon alles bereinigt. Und damit wir wissen, wie ernst das Jesus meint, sagt er das, so wie er das bei seinen ganz wichtigen Offenbarungswahrheiten immer gesagt hat. Amen, Amen. Wahrlich, wahrlich. Das sind keine Floskeln. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch. Darin steht das Evangelium. Wir können doch nie was Größeres verkünden in der Welt, als dass heute sich schon die ewigen Dinge entscheiden, dass das heute hier in diesem kleinen Kirchlein verhandelt wird, dass ich heute wissen darf, ich kann mich schon lösen aus dem Gericht am jüngsten Tag, ich darf heute schon die Umstände meiner Todesstunde klären und bereinigen, ich darf heute schon ewiges Leben empfangen. Es gibt eine Hölle. Und sprach Jesus, es gibt eine Verdammnis, es gibt eine schwere Scheidung, dass da einer neben Jesus hängt, für den Jesus nichts mehr zu reden übrig hat. Es ist keine Sache, die man sich für die Todesstunde aufbewahren soll, sondern heute, heute ruft uns dies Jesus zu, dass er uns schon heute das Paradies aufschließt und dass wir schon, die wir noch mitten in dieser Welt leben, schon teilhaben dürfen an seiner großen, ewigen Königsherrschaft. Das will er Ihnen heute erschließen. Amen. Wir singen, ach mein Herr Jesu, wenn ich dich nicht hätte. 420, das ganze Lied, 420.
Wir wollen beten.
Ach, mein Herr Jesu, wir können auch nicht unser Leben selber vor dir in Ordnung bringen, auch wenn wir uns das oft vorlügen. Und so können wir nur dankbar zu dir kommen und uns freuen, dass dein Blut uns ganz rein macht von aller Schuld. Und das ist wunderbar, dass du jetzt uns vollständig verändern und erneuern kannst. Das brauchen wir. Für uns selber, für unser eigenes Herz und unsere Gedanken, unseren Willen. Du musst uns vollständig erneuern und wir können das vor dir auch bekennen, was nicht recht war, was Sünde gegen dich war, wo wir dein Wort gebrochen haben und das schöne Ebenbild, das du in uns herstellen wolltest, zerstörten. Und dann lass doch auch um uns her wieder alles neu werden in unseren Familien, mit den Menschen, wo die Beziehungen zerbrochen sind. Ja, dass wir Botschafter der Versöhnung sind in dieser Welt. Und dass wir das hineintragen in eine Welt, die dahin geht und unter deinem Zorn steht und unter deinem Gericht. Dass wir Menschen das sagen, dass sie ihr Leben vor dir in Ordnung bringen müssen, dass das eine Not ist. Dass sie nicht ewig verloren gehen, sondern heute gerettet werden. Wir wollen dir danken, dass du heute auch dieses Wort an vielen Menschen bekräftigst, dass du heute deine Gemeinde sammelst. Nicht viel Edle, nicht viel Gewaltige, nicht viel Vornehme, sondern Leute, die aus viel Schuld und Elend kommen, die rufst du zu deiner Gemeinde. Dazu wollen wir auch gehören und immer nur dieses Wunder rühmen, dass du für uns gestorben bist. Dafür danken wir dir. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wollen noch die beiden letzten Verse singen aus dem Lied O Haupt voll Blut und Wunden, 63, die Verse 9 und 10. Wir freuen uns, dass auch heute
Freunde da sind, die sich nicht so auskennen hier, da ist unser Notizenzettel, da sind alle wichtigen Sachen drauf, das muss man haben, auch unsere Gottesdienste hinten, der Auslage. Über Ostern muss man nur ein wenig aufpassen. Wir haben am Ostermontag keinen zweiten Gottesdienst. Aber Kindergottesdienst ist sogar am Ostersonntag. Aber all das steht ja dort auf dem Notizenzettel. Gucken Sie nach dem und informieren Sie sich. Das Opfer wird heute von der Kirchenleitung erbeten für die Stätten des kirchlich-diakonischen Aufbaus in der DDR. Und nun wollen wir um den Segen des Herrn bitten. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden.